Gut. Was Jesus für uns tut, habe ich das einmal mal genannt. Aber wir müssen die zentrale Botschaft der Bibel, das Erlösungswerk am Kreuz, ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt, aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Und das ist natürlich aus biblischen Blickwinkeln, das ist schon klar. In der Bibel gibt es geistliche Schlüssel zu finden, die sind da drin verborgen. Aber wer sie sucht, wird sie auch finden und wird sie benutzen können. Das ist für uns wichtig. Schlüssel, nicht in dem Sinn, wenn man manchmal einen Petrus dargestellt bekommt als Mönch mit unserem alten eisernen Schlüssel, sondern Schlüssel, Zusammenhänge, geistliche Geheimnisse, wie man Dinge machen kann oder öffnen kann oder schließen kann. Darum geistliche Schlüssel, und die sind in der Bibel verborgen. Aber wie gesagt, wer sie sucht, wird sie finden, und dann, wenn er schlau ist, kann er sie auch benutzen. Ich denke, wir wissen, dass die Bibel aus dem Judentum entstanden ist. Das Alte Testament sowieso und vom Neuen her auch natürlich, weil die Briefe geschrieben haben, auch ursprünglich aus dem Judentum gekommen sind. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, im Judentum gibt es ja verschiedene Feiertage, und da gibt es auch diesen sogenannten Versöhnungstag. Der nennt sich Yom Kippur, Tag der Söhne. Und aus diesem Blickwinkel schauen wir uns heute einmal das Erlösungswerk an. Ich glaube, das ganz interessant ist, weil da steckt ganz viel drin. Ohne dass ich jetzt sehr stark im Alten Testament herumwurschtle. Auf jeden Fall, dieser Tag der Söhne, dieser Yom Kippur, ist für die Juden ein Tag des Fastens, Betens und der totalen Ruhe. Da ist überhaupt nichts. Auf jeden Fall, im 3. Mose, Kapitel 16, sind dazu die Anweisungen des Gesetzes, wie dieser Tag zu halten ist und wie der hohe Priester da Vergebung für das Volk Israel erwirkt. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, weil sonst wird es zu kompliziert oder zu lang. Ihr könnt es mal selber nachlesen oder ihr müsst es gar mal selber nachlesen. 3. Mose, Kapitel 16. Da ist es so, wenn Gott in einer Wolke über dem Heiligtum erscheint, soll Aaron, der Priester oder Hohepriester, in das Zelt hineingehen, und er soll einen Jungstier als Sühneopfer für sich und sein Haus und einen Witter als Brandopfer mitbringen. Er musste bestimmte Kleidung tragen und Waschungen waren vorgeschrieben. Und dann musste er auch noch zwei Ziegenböcke vom Volk, über denen er das loswerfen musste, mitbringen. Also diese Ziegenböcke waren nicht von ihm, sondern die waren vom Israel-Volk. Und da musste er das loswerfen. Der eine wurde als Opfer für das Volk geschlachtet und der andere mit ihren Sünden in die Wüste getrieben, um dort mitsamt den Sünden zu sterben. Außerdem wurden die Gerätschaften dort im Tempel oder in der Stiftshütte zur Reinigung mit Opferblut besprengt und Räucherwerk wurde dargebracht. Also es war schon eine Prozedur, eine Liturgie, die der ganz haarklein einfach durchführen musste, genau einhalten musste, sonst hat das alles nicht gegolten. Und nachher musste er sich dann noch waschen nach bestimmten Vorschriften, und auch seine Kleider musste er waschen. Und das Opferfleisch, das dann übrig war, das musste er verbrennen. Das war also eine ziemliche Aktion an diesem Tag. Aber Vers 30 nennt uns auch den Sinn und Zweck des Ganzen. Der ist jetzt für uns maßgeblich. Es steht drin: Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von allen Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Also das war der Sinn und Zweck des Ganzen, was da der hohe Priester tun musste, die Sünden des ganzen Volkes zu sühnen, eine Sühnung zu erwirken, Reinigung von allen Sünden. Und jetzt die Gretchenfrage: Fällt euch da etwas auf? Das Interessante ist, das Volk, die Israeliten, sie mussten nichts dazu beitragen. Okay, die zwei Ziegenböcke als Opfergabe mussten sie bringen, aber ansonsten mussten die Leute nichts dazu beitragen, und trotzdem wurden sie von all ihren Sünden freigesprochen, gereinigt. Der Hohepriester hat das alles erledigt. Und natürlich die Opfertiere dann, die er da mitbringen musste. Okay, aber die Arbeit tat der Hohepriester. Und das Volk erhielt die totale Vergebung ohne irgendeine eigene Leistung. Und aus dem Gesichtspunkt muss man das anschauen, aber für uns heute, Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil viele Christen sind der Überzeugung, dass sie irgendetwas tun müssen, damit Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Aber da wurden sie einfach falsch gelehrt. Der Hohepriester hatte den Job, er musste was tun. Die Leute, die mussten nichts tun. Und dieser Hohepriester damals, in dem Fall war es Aaron, das war ein Bild hin auf das Hohepriestertum von Jesus. Und diese Sache wird uns im Hebräerbrief, Kapitel 9 und 10, noch genauer ausgelegt. Da kennen wir schon, wie wichtig das die Sache ist. Weil, wenn es im Hebräerbrief nochmal alles aufgeführt wird, und es war ziemlich oft und ziemlich genau, dann sehen wir, es ist tatsächlich für den Herrn eine ganz wichtige Sache und natürlich auch für uns eine ganz wichtige Sache, dass wir das richtig verstehen und was das heute neutestamentlich für uns bedeutet. Und jetzt gehen wir den Hebräerbrief da ab Kapitel 9, Vers 8 einmal ein bisschen durch, weil er das richtig schön beschreibt, wie das jetzt aus der neutestamentlichen Sicht zu sehen ist. Er fängt hier an und schreibt, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Also das vordere Zelt vor dem Allerheiligsten, das ist ein Bild, sagt er hier, für die damals gegenwärtige Zeit. Man muss das schon richtig einordnen können, weil viele lesen das ja für die gegenwärtige Zeit, für heute. Ne? Aber der Brief ist ja damals geschrieben worden. Und für die damals gegenwärtige Zeit des Gesetzes, das ist damit gemeint. Weil zu der Zeit haben sie noch nicht aufgehört. Da stand ja der Tempel noch, da haben sie das noch alles weitergemacht, weil sie es noch nicht kapiert hatten. Die meisten zumindest nicht, außer die Gläubigen, dass Jesus das ganze Ding dann schon erledigt hat. Auf jeden Fall, solange das vordere Zelt, das Gesetz, noch besteht, das alttestamentliche, ist der Weg zum Heiligtum, der Weg zu Gott, noch nicht offen. Und so ist es auch heute noch ein Problem für gesetzliche Christen. Die kommen ganz schwer in den Bereich des Geistes, weil sie immer noch dieses Gesetzmäßige vorn dran stehen haben. Und das blockiert den Zugang zum Allerheiligsten, den Zugang zu Gott und zu seiner Gnade. Das Gesetz ist einfach eine Blockade. Und das müssen wir wissen, dass uns nicht der Fehler auch passiert. Also den Juden wurde damals durch dieses Opfer der Tiere zwar die Sünde vergeben, aber in ihrem Herzen blieben sie weiterhin Sünder. Sie waren Adams Nachkommen und das erklärt auch der Römerbrief ganz deutlich, ist diese Sünde einfach von einem zum anderen weitergegangen. Sie waren einfach noch keine neue Schöpfung. Es wurde nur bedeckt. Ja, diese Schlachtopfer von Tieren, die konnten die Herzen, praktisch das Gewissen, die Gesinnung nicht verändern, nicht reinigen. Eigentlich ist alles bloß eine Bildersprache, ein Schattenbild auf Jesus hin. Also es sind nur irdische Vorschriften, sagt der Hebräerbrief, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung, einer richtigen, originalen Sache gemacht wurden. Hebräer 9,10 geht es hier weiter, da schreibt er das, es sind nur neben Speisen und Getränke und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Also das, was da der Hohepriester damals tun musste, sind eben nur Satzungen des Fleisches, die einfach auferlegt sind, bis die richtige Ordnung, bis das Original kommt, also der neue Bund. Aber eben bis dorthin und dann ist Schluss damit. Und das haben die damals nicht gleich von heute auf morgen aufgeben können. Das war nur ein bisschen Umgewöhnungszeit notwendig. Aber Jesus ist gekommen und hat diese zukünftige Ordnung offenbart. Oder hat es besser gesagt, er hat es installiert, er hat es eingesetzt. Ja, das ist dann die Zeit nach der Gesetzesordnung. 2. Korinther 5,17 sagt uns, das Alte ist vergangen, es ist Vergangenheit. Neues ist geworden. Es bezieht sich darauf, der alte Bund, es ist vergangen, Neues ist geworden, ein neuer Bund ist geworden, eine neue Ordnung ist eingesetzt worden. Aber das Problem ist, dass die Kirchen die Menschen wieder mit dem Alten gelehrt haben, mit den ganzen Geboten und Liturgien und Zeug rundherum. Und dann ist das vordere Zelt sozusagen wieder aufgerichtet worden und die Christen haben es nicht gemerkt und deswegen haben sie einen schlechten Zugang zu Gott und zu seiner Gnade und zu seinen Segnungen. Und wir wollen da heute einfach ein bisschen mit dem Zeug aufräumen, indem dass wir diese Dinge durchgehen, diese Wahrheiten uns selber offenbar machen. Also, geht's weiter im Vers 11. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also, unser Jesus ist unser ewiger Hohepriester. Und er ging nicht in ein irdisches Heiligtum, in ein Zelt oder in einen Tempel, sondern er ging in das wahre, echte, himmlische Heiligtum, das heißt in den Himmel selbst. Und dort hat er sein Blut als Opfergabe mitgebracht und nicht Blut von irgendwelchen Böcken und Kälbern. Und mit seinem Blut hat er eben eine ewige Erlösung erworben. Er hat damit das erkauft. Jetzt geht's weiter im Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also er sagt ja, wie viel mehr wird sein Blut ausrichten? Im Vergleich zu dem Blut von Böcken und Stieren und der Asche von der jungen Kuh, das ist alles bloß ja, ein Bild, ein Hinweis, ein Wegweiser vielleicht, könnte man sagen, ein Richtungsanzeiger auf das hin, was kommen wird. Und Jesus ist da unser hoher Priester im Neuen Bund. Jetzt müssen wir mal dazwischen eine Frage stellen und beantworten. Was ist eigentlich ein Priester? Ja, jeder kennt Priester, ja, der eine nennt es Priester, die anderen nennt es Pastor. Was ist ein Priester? Und ich sage, ein Priester ist praktisch jemand, der für andere oder an der Stelle von anderen einen Dienst tut. Und so war Jesus ein Priester, ein hoher Priester und hat für die Leute, für das Volk, für die Menschen einen Dienst getan oder an deren Stelle eigentlich. Jesus war nämlich Priester und Opfer zugleich. Er hat sich selber als Priester, selber sein Fleisch und sein Blut als Opfer dargebracht. Weil Jesus ist eigentlich alles. Und alles ist durch ihn und für ihn und alles dreht sich um ihn. Er ist die zentrale Person des ganzen Universums. Also nicht die Sonne ist es, sondern oder sonst irgendeine Galaxie, sondern Jesus ist das Zentrum der ganzen Schöpfung. Und wie viel mehr wirkt sein Blut als das Blut von irgendwelchen Tieren, die da geschlachtet wurden. Also Jesus hat nämlich sein menschliches, heiliges, perfektes Opferblut gebracht, ohne irgendeine Sünde drin zu haben, auch nicht Adams Sünde. Und er hat sie im Himmel Gott dargebracht und dieses Opfer ist angemessen gewesen, es ist angenommen worden. Und jetzt ist es, dass dieses Blutopfer von Jesus mehr tun kann als das Opfer von irgendwelchen Tieren. Es vermag nämlich das Gewissen der Gläubigen von der Sünde, von Schuld und Verdammnis und von toten religiösen Werken zu reinigen. Das Tierblut im Alten Bund, das hat nur ein bisschen zugedeckt und hat einen Hinweis gegeben auf das Echte, was kommt. Aber jetzt hat dieses echte Opfer in unserem Inneren, im Inneren eines Glaubenden, im Herzen, im Gewissen, in der Gesinnung, da hat dieses Blut seine Wirkung entfacht. Und deshalb kann ein Mensch, der diesen Glauben angenommen hat, mit dem wahren, lebendigen Gott in Gemeinschaft treten. Weil das vordere Zelt ist beseitigt, das Hindernis der Sünde ist beseitigt und der Mensch und Gott kann wieder Gemeinschaft haben. Da ist wieder eine Ebene gefunden worden, da passt die Chemie wieder. Ein sündiger Mensch, der kann keine direkte Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn er sie hätte, dann würde er tot umfallen. Aber ein Gerechter, ein Sündloser, ja, der kann. Der kann und der soll und der darf Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Papa, mit Gott selbst. Da passt es einfach wieder zwischen ihm und Gott. Die beiden, die passen zusammen, die können wieder miteinander zusammenarbeiten, könnte man sagen. Aber ein Sünder, das passt nicht. Da stimmt die Chemie nicht, da ist die Ebene eine andere. Das ist zwischen Licht und Finsternis, zwischen Schwarz und Weiß. So groß ist der Unterschied zwischen dem heiligen, gerechten Gott und einem sündigen Menschen. Also lass dein Hohepriester Jesus dein Herz, dein Inneres, dein Gewissen, deine Gesinnung mit seinem Blut besprengen. Da kannst du ihn darum bitten. Das ist ein ganz gutes Gebet. Dann wirst du von innen her immer mehr geheiligt und gereinigt und freigemacht von Dingen, die dich hindern, den Segen zu empfangen. Okay, Hebräer 9,15 ist der nächste Vers. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also, Jesus hat einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen vermittelt oder ausgehandelt, könnte man es auf Bayerisch sagen. Er hat einen Bund, einen Vertrag ausgehandelt und geschlossen. Und der Bund oder der Deal lautet, ich opfere mich für die Sünder und du schenkst ihnen dafür meine Gerechtigkeit. Und die ganze Sache wurde unterschrieben, unterzeichnet mit seinem heiligen Blut. Und da ist ein Testament niedergeschrieben worden. Ein Testament, das uns das Erbe verspricht. Und dieses Testament ist bereits in Kraft getreten, als Jesus starb. Das müssen wir wissen als Christen. Der Hebräerbrief sagt es im Vers 16 und 17. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Ja, Testament wurde gemacht und dann muss derjenige sterben, erst dann wird es gültig. Vorher ist das Testament nicht gültig. Vorher könnte man es jederzeit ändern und wegschmeißen oder sonst was tun. Aber sobald ein Testament da ist und der Erblasser stirbt, ist das Testament gültig, genauso wie es geschrieben ist. Und das musst du als Christ wissen. Ja, du hast nämlich Jesus beerbt. Jesus hat Abraham beerbt, den Segen Gottes. Und dann hast du das von Jesus geerbt, weil er gestorben ist und das Testament ist geschrieben worden, unterzeichnet mit seinem Blut in diesem neuen Bund. Und in diesem Testament steht eben auch drin, ich opfere mich für die Sünder und dafür schenkst du ihnen meine Gerechtigkeit. Dann starb Jesus und die Gerechtigkeit kam auf die, die gläubig sind. Das ist eigentlich ganz einfach und so wichtig. Aber das muss gepredigt, gelehrt werden. In vielen Gemeinden geht es schon heutzutage viel um Politik und Wirtschaft und alles Mögliche. Aber die Gemeinde ist nicht dafür zuständig, Politik zu machen. Die Gemeinde ist dafür da, das Reich Gottes zu verkünden, den neuen Bund zu verkünden, das Evangelium der Gnade zu verkünden und aufzeigen, was Jesus getan hat und was wir geerbt haben. Nur so kann sich der Glaube dementsprechend auch ausrichten. Okay, Hebräerbrief, ja, der wiederholt sich manchmal. Aber warum? Weil es wichtig ist für uns. Sonst würde der das nicht noch einmal geschrieben haben, so in der Art. Ich lese jetzt nochmal weiter, im Vers 24 geht es jetzt weiter. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung des Zeitalters offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das sind natürlich Sätze, gell? Also Jesus ist in das wahre Heiligtum gegangen, in den Hände gemacht ist und ist dort vor Gottes Angesicht erschienen, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen, weil dieser Dienst von Jesus hat Ewigkeitscharakter. Dieser Jesus ist immer unser Hohepriester und er muss nicht jetzt ja wieder reingehen, sondern er ist hineingegangen und er ist auch da drin geblieben und tut dort seinen hohepriestlichen Dienst. Und er schreibt hier, ich habe den letzten Teil des Verses 26, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und das ist noch eine viel kräftigere Aussage, als wie gesöhnt oder vergeben. Die Sünde ist aufgehoben. Schluss. Gibt's nicht mehr. Aufgehoben. Dieses ganze Sünden, tralala, von Adam her und vom Gesetz her ist aufgehoben. Ein Opfer hat genügt. Ja, das ist das Evangelium, das ist das wahre Evangelium. Sonst wäre es ja kein Evangelium. Wenn Evangelium gute Nachricht heißt, muss es eine gute Nachricht sein. Da gibt es nichts anderes als eine gute Nachricht. Das Zeitalter des Gesetzes ist damit beendet. Das Gesetz wird nicht mehr benötigt. Man braucht es einfach nicht mehr, weil die Sünde aufgehoben wurde. Für was brauchst du ein Gesetz, wenn die Sünde aufgehoben ist? Schluss, aus, Amen. Und Jesus muss nicht noch einmal gekreuzigt werden und auch nicht du und auch nicht ich. Es ist vollbracht, hat er gesagt am Kreuz, und das ist ein für alle Mal erledigt. Der gesetzliche, menschliche Hohepriester oder dieses Hohepriestertum, das waren ja dann viele, weil wieder einer gestorben ist, wieder der nächste eingesetzt worden, das ist alles nur ein Schattenbild, ein schemenhaftes Bild, undeutlich oder ein Hinweis auf das Neue, auf das Hohepriestertum von Jesus. Aber es ist nicht das Original. Aber das Original, das Echte, ist ein vollkommenes gewesen. Ein vollkommenes Werk hat Jesus getan. Und wenn das vom menschlichen Hohepriestertum her vollkommen gewesen wäre, naja, dann hätte Jesus nicht gebraucht. Und dann hätte er auch nicht jedes Jahr wieder dasselbe machen müssen an dem Versöhnungstag. Aber das musste er jedes Jahr tun. Und es wurden nur die Sünden zugedeckt. Die Leute wurden aber auch an ihren sündigen Zustand erinnert durch diesen Versöhnungstag. Ihnen wurde wieder gesagt, ja Leute, es ist leider so, wir sind Sünder, können wir nichts daran ändern, wir haben es von Adam geerbt und wir sind nicht perfekt in unserem Leben und wir haben das Gesetz übertreten und pipapo, wir haben bloß eine Chance, wir brauchen jetzt wieder den Hohepriester, der muss wieder seine Tierchen schlachten und uns für unsere Sünden Sühne erwirken, dann haben wir wieder rein. Das mussten sie jedes Jahr wieder, aber es ist einfach bloß ein Erinnern, ja, ohne dem geht's nicht. Für uns, wenn wir auf Jesus schauen, muss es ein Erinnern sein, es ist vollbracht. Es ist die Sünde aufgehoben. Und müssen uns aber auch erinnern, ohne diesen Jesus, ohne dieses Opfer, wären wir auch Sünder, wären wir auch verloren, hätten wir kein ewiges Leben, wären wir auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt, der ins Verdammnis führt, der uns schnurstracks in die Hölle führt. Aber da sind wir dem entronnen, wir sind dem von der Schaufel gesprungen, wenn man so schön sagt. Jetzt sind wir vielleicht auf einem schmaleren Weg, aber der schmalere Weg, der Weg Jesus, führt halt einfach zielstrebig direkt in Gottes Herrlichkeit. Und darum ist das Evangelium also eine tolle Sache. Gut, Hebräer Kapitel 10 bin ich jetzt schon, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil sie den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Also der schreibt jetzt das, wie ich es ja vorher gerade schon erklärt habe. Dieses Alttestamentliche hat die Hinzunahenden nicht immer vollkommen gemacht. Und sie hatten weiterhin ein Sündenbewusstsein. Aber wer jetzt im Neuen Bund wirklich gereinigt ist durch das Opfer von Jesus, der hat dieses Sünderbewusstsein oder Sündenbewusstsein nicht mehr. Ja, er sieht sich nicht mehr als Sünder oder soll sich zumindest nicht mehr als Sünder sehen. Viele Christen sehen sich leider immer noch als Sünder, weil sie nicht gespannt haben, dass sie eigentlich Gottes Gerechtigkeit geworden sind durch die Wiedergeburt. Aber einer, der das sehen kann, der das geschnallt hat, dass er nicht mehr ein Sünder ist, der trägt dann auch keine Verdammnis mehr in sich herum. Er weiß sich seiner Gerechtigkeit aus Glauben voll und ganz bewusst. Aber es muss halt einfach erst durchsickern, bis das jemand total durch und durch bewusst geworden ist. Aber jetzt einmal Achtung, man darf das jetzt nicht verwechseln mit so einer Sache, dass man sagt, ja, der, wenn er kein Sündenbewusstsein mehr hat, der hat kein Gewissen mehr. Und jetzt darf er ohne Strubel alles tun, was er Gott verboten hat, wie man so schön sagt. Es ist sowieso alles in Ordnung und keine Sünde gibt es mehr. Das wäre falsch ausgelegt. Weil dann wäre ja im Herzen, in der Gesinnung nichts passiert. Wenn aber in der Gesinnung das passiert, durch diese Erkenntnis der Gerechtigkeit, durch die Wiedergeburt, dann ist ein Mensch aus Gott geboren und dann ist er ein Liebender. Er braucht deshalb kein Gesetz mehr, weil er gar keine Sünde in dem Sinn mehr tun will, weil er ein Gerechter ist und damit Gerechtigkeit tun will, weil er sich dieser Liebe von Gott total bewusst ist und weil er dieses Bewusstsein des Geliebtseins von Gott hat, deshalb kann er auch andere lieben. Ja, dieser Mensch, der von Neuem geboren ist, der diese Gerechtigkeit erkannt hat, der kennt Gott als seinen liebenden Vater. Er kennt Gott nicht mehr als diesen strafenden, zornigen, sondern er kennt Gott als Papa, der ihn liebt, uneingeschränkt, der ihn nicht mehr irgendwelche Sünden vorhält. Er kennt Gott aus dem Blickwinkel des Erlösungswerks von Jesus. Ja, und er weiß, wenn er zu seinem Papa geht und sein Gebet vorbringt, seine Bitte vorbringt, dass er ihn hört und dass er ihn auch erhört. Also es ist ein richtiger Krampf. Ja. Gott macht keinen Krampf, aber Gott erhört die Gebete seiner Kinder, wenn sie zu ihm kommen. Und so einer kann vor Gott bestehen. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Sache. Es ist einfach der Unterschied zwischen einem Sünder und einer neuen Schöpfung, der gerecht ist. Das mit den Tieropfern ist alles bloß, wie gesagt, eine Bildersprache. Und Gott wollte das eigentlich gar nicht einmal so sehr. Es musste bloß geschehen als Sinnbild im Blick auf Jesus hin. Ich lese mal weiter im Hebräerbrief, Kapitel 10, jetzt mal ab Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten, und in diesem Willen sind wir alle geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Also Schlachtopfer, Opfergaben, Brandopfer, das war eigentlich gar nicht das, was Gott haben wollte. Und dann kam Jesus, um Gottes Willen zu tun, um das Original zu tun. Das heißt, er nimmt das Erste weg, den alten Bund, und richtet das Zweite auf, den neuen Bund, den besseren Bund, den vollkommenen Bund. Und in diesem Willen, in diesem Bund, in diesem Opfer, heißt es hier, das ein für alle Mal geschehen ist, sind wir geheiligt. Ja, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi sind wir ein für alle Mal geheiligt worden. Das ist das Evangelium. Eine wunderbare Aussage. So können wir jetzt wieder zurückkommen, ganz am Anfang, zum 3. Mose 16, 30. Ihr wisst ja, ich habe das ein bisschen zusammengefasst gehabt. Und dann dieser eine Vers. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Und das Echte, das Originale hat Jesus mit seinem Opfer getan. Darum heißt es ein für alle Mal. Ein für alle Mal hat unser Hohepriester Sühnung erwirkt. Mit seinem Blut ist er in den Himmel gegangen. Und deshalb hat unser Vater Gott uns all unsere Sünden vergeben, vergessen, ausgelöscht, so als wären sie nie geschehen. Und deshalb sind wir, die Glaubenden, rein und heilig in Christus Jesus. Gut, und dann heißt es im Hebräerbrief 10, 12, nachdem Jesus dieses eine Opfer gebracht hat, sich selber letztendlich, dann hat er sich für immer gesetzt zu Gottes Rechten. Und dann wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel zu seinen Füßen. Und weiter sagt er noch einmal das Gleiche, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Also Jesus hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Es deutet an, er hat seinen Job erledigt, es ist vollbracht, er muss nicht noch einmal. Er hat sich setzen dürfen. Der Hohepriester alttestamentlich, der durfte sich nicht hinsetzen. Da war nichts zum Hinsetzen da im Allerheiligsten. Der musste zack, zack seinen Job tun. Und das musste er immer wieder tun. Aber Jesus durfte sich setzen zur Rechten Gottes, weil ein für alle Mal es erledigt ist. Mit seinem einzigen Opfer, perfekten Opfer, hat er uns für immer vollkommen gemacht. Für immer ist es erledigt. Im neuen Bund brauchen wir nicht mehr die Gebote, weil Gott, sagt hier der Hebräerbrief, schreibt seine Gesetze durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hinein. Die Gesetze des neuen Bundes schreibt er in unsere Herzen hinein. Er schreibt nicht diesen, den ganzen Vorschriftenkatalog aus den Büchern Mose in uns hinein, sondern er schreibt die Gebote, die Gesetze des neuen Bundes hinein. Und die sind nicht schwer. Das sind Liebe, Gnade, Glauben, Weisheit. Das heißt, eigentlich sind das lebendige Gebote, die seinen Willen uns für die Situation offenbaren und uns Führung geben. Und er schreibt es in unsere Herzen und gibt es auch in unserem Verstand, wenn wir es brauchen. Das ist der Beweis jetzt gleich, das ist ein Hebräerbrief, Kapitel 10, Abvers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Also braucht es kein Opfer für Sünde mehr, weil es mit dem einen erledigt ist. Also er sagt, ich werde meine Gesetze, die neutestamentlichen Gesetze, in ihre Herzen geben. Die Gesinnung in unsere Herzen wird er in uns hineingeben und er wird sie auch in unseren Sinn, in unserem Verstand hineingeben. Das heißt, er wird uns führen und leiten. Und das ist das, was die Christen ein bisschen lernen müssen, nach innen schauen. Das aufzudecken und hervorzubringen, was Gott da bereits hineingeschrieben hat in dein Herz. Welche Gebote oder welche Gesetze, welche Weisungen, Anweisungen, Führungen er in dich hineingelegt hat. Und danach kannst du dich richten. Du hast nicht mehr eine Liste da oder Steintafeln, wo was reingeschlagen worden sind, was du zu tun und zu lassen hast. Das möchten zwar viele haben, weil dann hat man schwarz auf weiß. Und dann kann man sich dann auch richten, aber das ist nicht lebendig. Das Neue Testament, das ist eine ganz lebendige Sache. Lebendig aus dem Geist heraus. Gut, also, wo Vergebung der Sünden ist, gibt es oder braucht es kein Opfer mehr zur Vergebung, weil es ist gesünd, wie haben wir vorher gesagt, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Es werden uns die Sünden nicht mehr vorgehalten. Die Anklage ist beseitigt, die gegen uns war, die uns in Verdammnis gebracht hat. Und deshalb dürfen wir als Christen, als Kinder Gottes, mit Freimütigkeit vor Gottes Gnadenthron erscheinen und Barmherzigkeit empfangen. Wir dürfen Barmherzigkeit erwarten, weil Gott erwartet, dass wir zu ihm kommen, weil die Chemie passt, weil nicht mehr Sünder und Gott zusammenkommen, sondern weil er Gerechter und Gott zusammenkommen kann. Ja, und da sagt er hier weiter im Vers 19, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also du und ich, wir dürfen mit Freimütigkeit hineintreten. Diesen Weg hat er uns aufgemacht. Der Weg ist offen. Wir müssen nicht draußen stehen bleiben und einen Priester vorschicken, der da das Geschäft für uns macht. Das machen zwar viele Christen, die sagen, ja, der Pastor, der betet dann schon für mich. Der geht zu Jesus, aber das ist schon mal in Ordnung. Aber in der Regel ist es so, dass Gott möchte, dass alle seine Kinder freimütig zu ihm hintreten. Durch das Blut Jesu hast du diese Möglichkeit. Hast du diese Freimütigkeit? Der Weg ist offen. Der Hohepriester ist vorangegangen. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Darum sagt er, lasst uns hinzutreten. Ja, nicht bleibt von Ferne, sondern lasst uns hinzutreten. Und wie? Die Herzen besprengt mit dem Blut Jesu, mit was und sonst. Und gereinigt vom bösen Gewissen, gereinigt von dem Sündenbewusstsein, gereinigt von der Verdammnis. So können wir kommen in seiner Gerechtigkeit. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Das war das, was Jesus als Hohepriester für uns getan hat. Denn im Neuen Bund werden nicht mehr die Gerätschaften im Allerheiligsten mit Blut besprengt, dass sie gereinigt werden, wie es der Aaron damals machen musste, sondern heute werden die Herzen, unsere Herzen besprengt. Die werden gereinigt mit diesem Blut. Und das ist der hohepriesterliche Dienst, den Jesus für dich und für mich jeden Tag tut, weil es Ewigkeitssache ist. Weil sicherlich hat es einmal getan, aber es ist ewig gültig. dann ist es so, als wäre es gerade jetzt für dich und mich passiert. Und wenn das passiert, wenn die Herzen mit diesem Blut gereinigt werden, dann kannst du sagen, da wird die Axt an die Wurzel der Sünde gelegt oder an die Wurzel der Krankheit und des Fluches, dann wird diese Wurzel abgeschlagen. Etwas Besseres kann dir und mir gar nicht passieren. Wenn die Wurzel abgeschlagen ist, dann hörst du auf zu sündigen, dann hörst du auf, krank zu sein, dann hörst du auf, unter dem Fluch zu sein, weil die Nahrung nicht mehr kommt für die Sünde und für die Krankheit und für den Fluch und für alles Schlechte. Die Wurzel ist in den Herzen und dort wird sie abgeschlagen, dort wird sie beseitigt, die Herzen werden gereinigt davon mit diesem Blut besprengen. Und wenn wir trotzdem sündigen, ja, dann schreibt hier der 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2,1: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also du und ich, wir haben einen Beistand beim Vater, den hohepriesterlichen Dienst Jesus, wenn wir dummerweise vielleicht noch mal sündigen. Und er sagt hier, er ist die Sühnung für unsere Sünden und nicht bloß für die unseren, sondern auch die für die ganze Welt. Also nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden, wie wir damals genannt wurden. Auf jeden Fall durch den hohepriesterlichen Dienst haben wir Sühnung für unsere Sünden, wenn wir wirklich sünden. Wir sollen natürlich nicht sündigen, das ist ja klar. Aber wenn es passiert, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du ausgeflippt bist zum Beispiel, weil dich was geärgert hat, dann hast du nicht die Verdammnis eingehandelt, sondern du hast den hohepriesterlichen Dienst von Jesus zur Verfügung. Sein Blut spricht. Das spricht für dich. Diese Sünde ist gesühnt. Ist gültig, sobald du dort hinschaust und das glaubst, bist du wieder wirksam. Und dann wird sein Blut, dein Herz, dein Innere, deine Gesinnung reinigen, damit du in solchen Situationen vielleicht dann nicht mehr gleich ausflippst. Die Veränderung von innen heraus, das ist das Geheimnis des Ganzen. Und das konnte das Alttestamentliche nicht erledigen, sondern nur ein bisschen übertünchen. Gut, warum reitet die Bibel und auch ich so sehr auf diesem Thema herum? Vielleicht hast du insgeheim die Frage schon mal gestellt. Dann ist die Antwort, weil die Offenbarung dieser totalen Vergebung im Herzen den Heiligen Geist einen Weg bahnt, damit seine Wunderwerke für dich hervorkommen können. Weil damit das Hindernis oder der Hindernisgrund für Segnungen, Heilungen, Wunder, Gebetserhörungen beseitigt ist oder wird. Ja, das Wissen allein ist gut, aber es genügt nicht. Es braucht in deinem Herzen Offenbarung. Und wenn dein Herz mit dem Blut Jesu immer wieder besprengt wird im Glauben, dann schaffst du Raum für Offenbarung über diese Geheimnisse, über diese Schlüssel, die für das Neue Testament, für den Neuen Bund notwendig sind. Deshalb reite ich so oft auf diesem Thema herum. Also sei nicht frustriert und sag, ja, ich höre immer wieder das Gleiche bloß. Es ist einfach essentiell für dich und für mich. Es muss noch mehr Offenbarung kommen, es muss einfach noch tiefer sitzen in deinem Herzen, es muss noch viel mehr in uns geschehen oder offenbar werden, was schon eigentlich geschehen ist. Und dann werden auch die Kraftwirkungen des Geistes viel mehr zum Tragen kommen. Vielleicht stellst du dir mal die Frage, wie reagiere ich oder wie reagiert mein Herz von innen heraus, wenn ich in Probleme gerate oder wenn ich tatsächlich einmal sündige? Ist ja möglich. Aber wie reagiere ich? Was kommt denn dann heraus aus meinem Inneren? Kommt Ärger und Zorn? Bin ich frustriert? Kommen böse Worte aus meinem Mund und ich schimpfe wie ein Rohrspatz? Kommen Zweifel, Unglaube, Anklage gegen Gott? Ah, der hilft mir auch nicht. Das ganze Evangelium, das ist doch, vielleicht stimmt es ja gar nicht oder so. Kommt vielleicht sowas heraus? Das muss man sich immer wieder prüfen und die Frage stellen. Oder es kommt vielleicht, wenn sowas passiert, wenn Schwierigkeiten, Probleme auftauchen, oder es kommt der Glaube hervor. Es kommen Verheißungen, die du aus der Bibel kennst, hervor und du proklamierst über das Wort und die Verheißungen über die ganze Situation. Es taucht vielleicht Ruhe und Frieden aus deinem Inneren auf. Aber wenn der äußere Mensch dich vielleicht jetzt noch ärgern will, und wenn du innen hinein hörst, taucht Ruhe und Frieden und Zuversicht auf. Gott ist mein Helfer. Das Wort ist wahr. Ich bin erlöst. Ich kann beten und es wird mir geholfen. Gott ist für mich. Jesus ist mein hoher Priester und er tritt jetzt gerade für mich ein, weil ich ein Glaubender bin. Oder du fängst an, Lobpreis zu machen. Du preist den Herrn für sein Erlösungswerk inmitten widriger Umstände. Dann ist es super, dann kommt genau das Richtige heraus. Dann ist schon viel passiert in deinem Herzen, in deiner inneren Haltung und Gesinnung. Okay, jetzt machen wir wieder weiter mit deiner nächsten Frage, die dann vielleicht auftaucht. Ja, kann ich überhaupt sündigen, wenn kein Gesetz und kein Gebot mehr da ist? Ich sage ja. Hä? Wie? Kann ich jetzt sündigen, wenn kein Gebot und kein Gesetz da ist? Das Gesetz des Mose ist ja beseitigt. Und wo kein Gesetz ist, wo kein Gebot ist, gibt es auch keine Übertretung. So auch logisch. Das sagt auch der Paulus im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Das Gesetz bewirkt Zorn, Strafe, ja, wenn du es übertrittst. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Ja, logisch. Kein Gebot, welches Gebot willst du dann übertreten? Aber Jesus gab inzwischen ein neues Gebot. Also haben wir doch ein Gebot. Aber nicht mehr ein Gebot oder Gesetz nach Mose, sondern ein Gesetz, das Jesus gebracht hat, ein neues Gebot, das Gebot der Liebe, das Gebot der Nächstenliebe. Er sagt in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also, das Alte ist weg und dann gibt's ein neues. Nicht mehr ein Forderungskatalog, sondern eines. Ein neues Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat er gesagt. Paulus greift es auf im Römer Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem einem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Er bringt es richtig auf den Punkt, der Paulus. Also die Gebote von den Steintafeln des Mose, wenn du zusammenfasst, dann ist es nur eines und sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Weil die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Und damit ist alles erledigt, ist es erfüllt. Und Gott hat seine Liebe in unsere Herzen gelegt, damit wir das auch tun können. Damit wir lieben können. Darum ist gut und wichtig, dass wir in uns hineinforschen und das herausholen, heraufpumpen, was Gott schon hineingelegt hat. Ich gebe jetzt diesem Gebot einmal zwei Stufen. Die Stufe 1, dem Nächsten nichts Böses zu tun. Weder in Worten noch in Werken. Also wenn du über den Nächsten nicht herziehst, hintenrum und schimpfst und den ausregst und schlechte Worte über ihn redest. Oder wenn du nichts Böses tust, ihn nicht betrügst und nicht bestiehlst und sonst was nicht tust, dann ist schon viel gewonnen. Wenn keiner mehr dem anderen Böses tut, dann ist es schon fast paradiesisch. Jetzt geht's zur Stufe 2. Wenn dann dem Nächsten bei passender Gelegenheit etwas Gutes getan wird, geholfen wird, etwas gegeben wird, ein guter Rat gegeben wird oder eine Warnung ausgesprochen wird, du mach das und das nicht, das ist nicht gut. Ermutigung, Beistand, wenn jemand Trauer hat und Schwierigkeiten hat oder jemand beschützt wird oder wenn bloß für einen gebetet wird, das ist eine feine Sache. Ja, das ist dann die Erfüllung des Gesetzes, des Gebotes der Liebe. Aber das natürlich nur, wenn es möglich und sinnvoll ist, weil manche machen sich dann schon wieder einen Stress draus. Wem muss ich jetzt was Gutes tun? Ich muss jetzt unbedingt jemandem was Gutes tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Dann hat er es missverstanden. Da ist Weisheit notwendig. Aber wenn dein Nächster mit dem, was du zu tun hast, ein Problem hat und du hast eine Möglichkeit, irgendwie da ein bisschen mitzuhelfen, dass das Problem gelöst wird, dann ist das genau das, was er haben will. Und da ist notwendig, dass du das mit Weisheit tust, weil manche Leute wollen auch gar nicht, dass einem jemand hilft. Die fühlen sich da genötigt. Man muss da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Und natürlich aufpassen, weil es kann auch passieren, dass man dich über den Tisch ziehen will. Wir tun durch das Gebot der Liebe nicht Faulheit, Unbelehrbarkeit, Sturheit, Dummheit, Habsucht und so weiter nicht unterstützen. Leute gibt's, die legen's drauf an, die stellen sich blöd, haben aber stinkfaul und verlangen von den Christen, ihr müsst mir jetzt helfen, ihr müsst jetzt dieses und jenes für mich tun, weil ihr seid ja meine Geschwister und die Bibel sagt, du sollst den Nächsten lieben und jetzt auf geht's, jetzt macht ihr für mich das und jenes, ach, du kannst mir das Auto waschen, du kannst mir schnell mal einen Tausender schenken oder irgend so. Und der ist zu faul, sein Auto zu waschen oder zu faul zum Arbeiten. Du kannst mir die Wohnung putzen, weil ich kann das nicht tun. Weißt schon, mit dem Kreuz fehlt's. Ja, der soll sich dann aufmachen und schauen, dass er fit wird und seine Bude putzen und nicht faul herumsitzen. Das ist jetzt ein bisschen derb gesagt, aber eben, weil es eben solche Leute gibt, die verlangen von den anderen, dass sie geliebt werden, aber sie müssen keinen lieben. Weder so noch so. Okay, das haben wir gesagt. Also, Paulus bringt sowas noch einmal auf den Plan, in Galater 5, ab Vers 13 bis 15 und der Jakobus in Kapitel 2, Vers 8. Das nehmen wir jetzt einmal noch durch. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also die Liebe wieder. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also auch wie dich selbst. Das heißt nicht, dass man sich selber nicht lieben soll. Wenn du dich selber nicht liebst und den anderen wie dich selbst, dann liebst du den anderen auch nicht, oder? Wenn es Gleichmaß sein soll. Also du sollst den anderen lieben, so wie du dich selbst auch liebst. Und dann passt es. Wenn ihr aber einander beißt und frisst, also wenn es Streitereien und Raufereien gibt und Diskussionen unendliche, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist ein bisschen heftig ausgedrückt von Paulus, aber scheinbar gab es in den Gemeinden auch manchmal Zoff oder unter den Leuten. Und sie sollen sich nicht gegenseitig kaputt machen. Und der Jakobus sagt im Kapitel 2, Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. So einfach. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Liebe ist das Gebot der Stunde, das Gebot des Neuen Testaments. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und dann passt's. Jesus gab uns aber auch noch ein Gebot des Glaubens, das man jetzt so nicht so unbedingt als Gebot betitelt. Aber Glaube ist auch so eine Sache, die zwingend notwendig ist. Weil echter Glaube gefällt Gott, der ist ihm angenehm und wohlgefällig. Ohne Glauben, sagt Hebräer 11,6, ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also ohne Glauben ist nicht möglich, ihm wohlzugefallen. Und wer zu Gott kommt, durch das Blut Jesu, muss glauben, dass er ist, ja, und dass er denen, die ihn suchen, sogar ein Belohner sein wird. Gott möchte, dass du dich zu ihm nahst, dass du ihn aufsuchst und er wird dir ein Belohner sein. Das heißt, er wird deine Gebete anhören und er wird sie dementsprechend auch erfüllen und erhören. Der Paulus sagt sogar mal, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also Glaube ist schon das Wichtigste der ganzen Sache. Weil nur aus Glauben kannst du auch lieben. Wenn du nicht den Glauben eingebracht hast, bleibst du ein alter hautiger Sünder und bist nicht fähig, dementsprechend zu lieben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber ein Glaubender ist ein Liebender. Und Glaube muss eingebracht werden. Und manche glauben zum Beispiel, wenn sie Schweinefleisch essen, ist das eine Sünde. Oder wenn sie am Karfreitag eine Wurst essen, dann haben sie gesündigt. Und wenn sie das glauben, dass das eine Sünde ist, dann ist es nicht aus Glauben an Jesus, dann ist es für die Sünde. Der Römerbrief von Paulus, der bringt es einmal ein bisschen auf den Punkt. Er sagt, Römer 14, 22 und 23, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Ja, da ging es auch so um so Speisevorschriften. Ja, das darf man essen und das darf man nicht essen und Wenn aber jemand da ein schlechtes Gewissen hat, weil er jetzt dieses oder jenes isst, dann ist es nicht gut für ihn, dann zieht es ihn innerlich runter, weil er meint, es ist Sünde und dann ist es so viel, wie wenn es eine Sünde wäre. Und das will er damit ausmerzen. Also wenn jemand etwas isst, soll er es im Glauben essen und wenn er es nicht essen will, dann soll er es bleiben lassen, ist ja kein Problem. Wichtig ist, dass sie im Glauben an Jesus bleiben und sich nicht mit falschen Glauben da ihren echten Glauben kaputt machen lassen. Also nimm nicht irgendwas zum Anlass für dich, wo du dich selber anklagst und schuldig machst. Damit tust du dir keinen Gefallen. Und denk immer dran, wenn irgendwas war in deinem Leben, wo du meinst, da war ich jetzt nicht ganz astrein oder nicht in der Liebe, wisse, wir haben einen hohen Priester, der für uns eintritt, der für uns vor Gott ist, der mit seinem Blut all unsere Sünde gesühnt hat. Also lass dich nicht unter irgendeine Verdammnis bringen wegen irgendeiner Sache, ob leicht oder schwer oder sonst was, ist egal. Es gibt Dinge, wo, wenn jemand das tut, dann hat er ein furchtbar schlechtes Gewissen. Eben das blöde Beispiel mit der Wurst am Karfreitag. Ein furchtbar schlechtes Gewissen und macht sich Vorwürfe und ist zu Tode betrübt, weil er jetzt da ist. Ein anderer isst seine Wurst mit Genuss und hat kein Problem damit. Aber sehen wir, das Denken über die Sache, das macht das Problem. Also, wir sollen im Glauben gegründet sein, sagt Paulus, gefestigt und uns nicht vom Evangelium abbringen lassen. Es steht im Kolosser 1, 21 bis 23. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums und so weiter. Also, das ist die einzige Voraussetzung, dass du im Glauben gegründet bleibst, fest bleibst und dich nicht davon abbringen lässt, dass dieses Evangelium wahr ist. Von einer Versöhnung hat er hier gesprochen. Eine Versöhnung hat da stattgefunden. Das ist natürlich eine feine Sache. Mit diesem hohepriesterlichen Dienst von Jesus hat er Frieden mit Gott geschaffen. Frieden mit Gott, Frieden mit Gott. Wir sind unterm Strich beste Freunde geworden. Ja, Jesaja 53 sagt uns das. Die Strafe unserer Sünden liegt auf ihm und wir haben Frieden mit Gott. Der Streitpunkt, der Knackpunkt, die Reibfläche oder das trennende Element zwischen Gott und uns, zwischen Gott und dir, ist beseitigt. Ja, wir sind beste Freunde mit Gott, unserem Papa, weil uns durch das Blut Jesu Versöhnung gebracht hat, Frieden gebracht hat. Und das ist das gute Evangelium. Das Evangelium, ich finde, das ist sowas von großartig, da kann man eigentlich nur begeistert sein. Aus dieser Begeisterung kann eigentlich nur Lobpreis entstehen, oder? Das wollen wir jetzt auch tun. Denken wir nur darüber nach, wenn aufgrund dieses hohepriesterlichen Dienstes, den Jesus da getan hat, wenn da irgendwo irgendein Mensch aufgrund dessen geheilt wurde, oder einen anderen Segen davongetragen hat, ist ja egal. Das bedeutet, dann können alle diesen Segen haben. Dann können alle geheilt werden. Dann ist es möglich, dass alle das Gleiche bekommen, weil der gleiche hohepriesterliche Dienst das Ausschlaggebende ist. Also auch du und auch ich, wir können den Segen bekommen aufgrund des hohepriesterlichen Dienstes, irgendwo auf der Welt irgendwann bekommen hat. Weil das Gleiche, die gleiche Basis dafür gelegt ist. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Da wird dann keiner bevorzugt. Und darum reite ich auf diesem Thema so lange herum, bis das durchgedrungen ist. Bis diese Segnungen und Heilungen und egal was es ist, durchbrechen, offenbar werden. Weil dafür hat Jesus sich geopfert. Dafür hat er seinen Leib und sein Fleisch und Blut in den Himmel hineingebracht. Und hat eine ewige Erlösung erwirkt. Gott hat die Welt mit sich versöhnt, indem dass er ihnen die Übertretungen nicht zurechnete, heißt es, und hat in uns das Wort der Versöhnung gelegt, sagt Paulus, oder ein Vers vorher, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Ja, das ist das, was der hohe Priester da gemacht hat. Aber jetzt muss ich aufhören, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr rundum.